Ich möchte mit euch eine Geschichte lesen, die euch gut bekannt ist. Im Johannesevangelium Kapitel 20. Ist das herrlich? Heute scheint mir die Sonne hier direkt drauf. Wenn es jemanden von euch so ein bisschen blenden mag, ist auch nicht schlimm, das bleibt nicht so. Johannes Kapitel 20. Ab Vers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt. Und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Seitdem ich mal einen Film gesehen habe, in dem Wissenschaftler über ihre Forschungen mit Zwillingen berichten, da dachte ich ganz neu über diesen Thomas nach. Da Jesus bekanntlich jeden Menschen liebt, darf ich mal vermuten, dass er Menschen im Doppelpack doppelt lieb hat. Gewöhnlich haben Zwillinge ja auch noch mehr Geschwister. Gibt es unter uns hier heute Zwillinge? Heute mal nicht. Meistens kommen ja Zwillinge gut miteinander aus. Und da Zwillinge gut und gern zusammenarbeiten können, kann ich mir gut vorstellen, dass der Herr Jesus bei seiner ersten Jüngergemeinde doch gut und gern die Zwillinge bei seiner Gemeindegründung aufgenommen haben könnte. Und zwar so, in diesem Falle, dass der Thomas sogar noch einen gewissermaßen Beinamen bekommen hat. Aber nicht von Jesus, sondern unter den Christen seit Jahrhunderten geistert immer dieser Ausdruck der ungläubige Thomas herum. Ich finde das ungerecht. Und noch nicht einmal Judas hat so einen Beinamen bekommen. Für mein Bemühen, den ruinierten Ruf von Thomas aufzubessern, da brauche ich den Zugang zu dem anderen Zwilling. Thomas, wo ist dein Zwilling? Ihr seht richtig. Seit letztem Sommer vermisse ich hier den anderen Socken zu meiner hellen Hose. Ich glaube, trotzdem ich viel meiner Frau noch helfe, aber trotzdem hat das Sockenmonster da in der Waschmaschine, glaube ich, doch einen Trick gespielt. Ich suche seitdem, also bei euch kann er nicht sein, ich suche seitdem immer noch den Zwilling hierzu. Zugegeben, wenn ich bei Thomas fündig werde, dann bekomme ich bestenfalls Informationen aus zweiter Hand. Aber in dem Falle ist das immer noch besser als gar nichts. Und hört und staunt, ich bin fündig geworden. Thomas hatte eine Zwillingsschwester. Ja, jetzt staunst du. Du kannst nicht das Gegenteil beweisen und ich kann auch meine Behauptung nicht beweisen. Aber typisch war es doch. Wir beobachten in den Evangelien, die Frauen spielten auch in der Jüngergemeinde eine Nebenrolle, die zwar für Jesus selber schon wichtig war, aber in der Gesellschaft, ich gebe euch ein Beispiel aus Lukas Kapitel 8, da lese ich hier ab Vers 1, und es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes, und die 12 waren mit ihm. Jetzt kommt die Nebenrolle, Vers 2, dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Kusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen dienten, mit ihrer Habe. Ich fand noch eine Stelle in Markus im 15. Kapitel. Da lese ich ab Vers 40. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten. Unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und Joses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten. Und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Ich entnehme daraus, für Jesus waren diese Frauen doch sehr wichtig. Und eine von diesen vielen namenlosen, dienenden Frauen, ich vermeide den Ausdruck Dienstmädchen, das, so behaupte ich, ist die Zwillingsschwester von Thomas. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihr noch einen Namen geben, aber ihr seid ja auch fantasiereich. Die hatte den Herrn Jesus besser kennengelernt als die anderen Frauen, weil sie Beziehungen hatte durch ihren Zwillingsbruder, mit dem sie sich zwischendurch immer wieder unterhalten konnte, was der von Jesus gehört und gelernt hatte. Derjenige ist besser dran als alle anderen, wenn er in der allerschlimmsten Krise seines Lebens einen Zwilling hat, mit dem er reden kann, mit dem er sein Leid teilen kann, der mit ihm weinen kann. Und nichts kann schlimmer sein, als den geliebten Herrn Jesus tot im versiegelten Felsengrab zu wissen. Darum hat es Thomas bei seinen Glaubensbrüdern in dem oberen Raum in Jerusalem auch nicht länger ausgehalten. Das ständige Flüstern und Lauschen und das Gejammer der Jünger ging ihm auf die Nerven.
wenn sie an Jesus und den Tod dachten, den er am Kreuz gestorben war, dann drängte sich ihnen eine einzige Frage auf. Wann würden wir dran sein? Wann werden sie uns finden und dann auch zum Hügel Golgatha schleifen? In Angst kann man sich hineinsteigern. Angst ist ansteckend. Und der Thomas sagt sich, nichts wie raus hier aus diesem Mief, aus dieser erstickenden Enge. Und Thomas weiß, wo er seine Zwillingsschwester finden kann. Von ihr fühlt er sich verstanden, wie von keinem anderen Menschen. Thomas ist nämlich Melancholiker. Und die träumen ganz anders von Liebe. Seine Schwester erzählt Folgendes. Ich leihe jetzt meine Stimme seiner Schwester. Mein Bruder ist wahrhaftig nicht ungläubig. Er ist eher pedantisch. Ihr sagt hier wohl auch pingelig. Er will es immer genau wissen. Das heißt doch, er liebt die Wahrheit. Und deshalb stellt er auch Fragen. Er ist kein Feigling. Thomas passt nicht zu denen, die ihre Ideale verleugnen und sich verstecken. Nein, er dachte zu Ende, was andere nicht wahrhaben wollten, dass es mit unserem Rabbi schlimm ausgehen würde und dass wir alle in sein böses Ende mit hineingezogen würden. Damals habe ich den Herrn Jesus in seinem Verhalten gegenüber seinem sterbenskranken Freund Lazarus überhaupt nicht verstanden. Ich fand das lieblos. So könnte man es auch verstehen, wenn man Johannes Kapitel 11 liest. Die Geschichte von Lazarus und seiner Auferstehung. Johannes 11, ab Vers 14, da sagte es ihnen Jesus frei heraus. Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern. Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Thomas erinnerte mich daran, sagt seine Schwester, wie nah der Wohnort des Lazarus an der Hauptstadt lag und dass man in Jerusalem gerade emsig die Ermordung Jesu plante. Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Redet so ein Zaghafter? Ist das die Redeweise eines Ungläubigen? Als einziger Jünger hielt sich mein Bruder angesichts der geplanten Ermordung aufrecht. Er stellte sich in seiner Fantasie neben seinen Herrn unter dessen Galgen, in seiner Fantasie. Alle anderen, die zogen doch ihren Kopf ein. Sterben? Nein, lieber nicht. Unsere Aufgabe war doch noch nicht erfüllt. Immerhin. Das hat auch Thomas gesehen, dass dieser schon fleckige Tote dann doch noch von Jesus ins Leben zurückgeholt worden ist. Auferweckt wurde er, vor aller Welt auferweckt. Das stimmt. Aber das Wunder hat meinen Bruder nicht aus seiner melancholischen Resignation befreit. Nicht jeder ist Lazarus, hat er hinter vorgehaltener Hand gesagt. Und dann, beim Abendmahl, die geheimnisvollen Abschiedsreden Jesu im 14. Kapitel. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Und darauf bekennt Thomas als einziger, was die anderen nicht zu äußern wagen. Vers 5. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Eine Frau darf so etwas fragen. Aber ein Jünger des Herrn, hat er nichts kapiert? Und die anderen Apostel, die nach Jesu Abgang in ihrer Angst zurückgelassen wurden, die wussten auch nicht mehr, wohin ihr Herr verschwunden war. Ich liebe meinen Lieblingsbruder, den Zwillingsbruder, mehr als je zuvor, sagt sie. Ich verstehe ihn am besten. Ich glaube, das Treffen mit seiner Schwester hat Thomas wohl etwas getröstet. Aber seine Sehnsucht nach Jesus war dadurch doch nur verstärkt worden, wie er ihn vermisste. Verzweifelt ging er zurück in diesen oberen Raum in Jerusalem. Nicht, dass die Brüder das Tor rund um ihre Seligkeit nicht wieder entriegelt hätten. Aber als die Tür endlich aufgesperrt wurde, war alles vorbei. Thomas hatte den entscheidenden Moment verpasst. Zu spät. Sie hatten den Herrn gesehen und waren froh. Er war nun zu einem Apostel zweiter Klasse geworden. Pech. Natürlich hat niemand von den 10 anderen Aposteln behauptet, Thomas sei selbst schuld. Keiner fragte, wo er denn gewesen war. Keiner hat auch nur versucht, ihn zu trösten. Wir erfahrenen und empfindlichen Christen kennen das. So sind die Glücklichen, die Erfolgreichen, die zufällig Gesegneten und Beschenkten. Man kennt ihre Höflichkeit, ihre penetrante Zurückhaltung. Sie verbrennen sich die Zunge nicht. Obwohl sie die gleiche Sprache sprechen, fühlt man sich in ihrer Nähe doch eher wie ein Ausländer. Von so viel Wohlwollen und apostolischer Nettigkeit prallt man ja zurück. Was reden die da? Diese Angsthasen wollen Jesus wirklich gesehen haben. Und jetzt brüsten sie sich auch noch damit, dass sie Sünden erlassen dürfen. Unglaublich ist das. Ein Thomas traut doch seinen Augen nicht und seinen Ohren traut er auch nicht. Aber sie redeten von Jesu Nägelmalen. Um sie zu provozieren, verlangt er die Bestätigung durch den Tastsinn. Wenn ich nicht meinen Finger in die Nägelmale lege, kann ich es nicht glauben. Um Haut geht es ihm. Zwischendurch können wir
als siebenten Tags Adventisten mal in das Buch Leben Jesu von Ellen White schauen. Ein kleines Zitat aus Seite 809. Thomas wollte nicht durch die Augen seiner Brüder sehen oder einen Glauben üben, der sich auf ihr Zeugnis stützte. Er liebte seinen Herrn von ganzem Herzen, aber er hatte Eifersucht und Unglauben in sein Herz und in seine Gedankenwelt eindringen lassen. Zitat Ende. Aber seine Sehnsucht nach diesem unverständlich handelnden Jesus trieb ihn wieder in den Jüngerkreis, in den oberen Saal, nach genau 8 Tagen. Plötzlich taucht der Auferstandene unter ihnen auf und sagt wieder dieses Erkennungswort: Friede sei mit euch. Und dann wendet er sich demjenigen zu, den er bislang friedlos und freudlos gelassen hatte. Hielt sich selbst ihm hin, mit Haut und Haaren. Reiche deinen Finger her, forderte Jesus ihn auf. Warum hat Thomas diese einmalige Chance nicht wahrgenommen? So fragen wir. Warum rührte er Jesus nicht an? Der Herr ging doch auf seine unverschämte Bedingung ein. Naja, für einen Melancholiker ist die Vorstellung, in den Wunden eines Menschen herumzuwühlen, nun ziemlich krank. Nein, danke. Ich glaube, jeder andere Jünger hätte zugelangt und den Herrn Jesus an sich gedrückt und nicht mehr losgelassen. Aber hier kommt das Zeugnis: Mein Herr und mein Gott. Ellen White schreibt da: Jesus nahm sein Bekenntnis an, tadelte ihn aber mit freundlicher Milde. Wie hieß das doch? Wir hatten ja das anfangs gelesen in Johannes 20, Vers 29. Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ich glaube, dass der Herr Jesus damals, als er dieses Wort so aussprach, dich und dich und mich schon im Auge gehabt hatte. Diese Hände Jesu, die der Thomas so oft gedrückt hatte, die ihn manchmal gestützt hatten, wenn er stolperte, diese Hände hatten Thomas in seinem freien Fall in den Unglauben aufgefangen. Die Wunden hatten zu heilen begonnen und damit auch die verwundete Seele von Thomas. Muss man da noch zugreifen? Der Glaube des Thomas hätte den Heiland mehr gefreut, würde er dem Zeugnis seiner Brüder geglaubt haben. So geht das Zitat weiter. Folgte die Welt heute seinem Beispiel, dann glaubte niemand an die Erlösung. Denn alle, die Christus annehmen, müssen sich auf das Zeugnis der Apostel und der anderen Christen und auch auf dein Zeugnis stützen. Jesu Beispiel zeigt uns, wie wir die Glaubensschwachen und Zweifler behandeln sollen. Nicht mit Vorwürfen. Auch nicht mit Streitfragen, sondern mit der Offenbarung seiner Liebe, der Liebe des Gekreuzigten. Ich komme zum Schluss und lese ein Wort aus dem Apostelbrief, 2. Korinther, Kapitel 5,
Da heißt es in Vers 15, und Jesus ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie alle gestorben und auferstanden ist. Als unser Mittler und Hohepriester ist er jederzeit für uns da. Und bald, ich hoffe sehr bald, löst er sein Versprechen ein und wird sichtbar in der Herrlichkeit des Vaters und in der Herrlichkeit der Engel wiederkommen, um uns schließlich und endlich in sein ewiges Reich zu bringen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.